Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sie heißen FPÖ, Front National, Liga polnischer Familien oder auch Goldene Morgenröte. Rechte Parteien hoffen darauf, bei der Europawahl möglichst viele Abgeordnete ins neue Parlament zu entsenden. Martin Schulz von der SPD, zum Beispiel der Präsident des Europäischen Parlaments, erklärte vor kurzem, dass hier schon jetzt rassistische Äußerungen und antisemitische Vorurteile zum Alltag geworden sind. Das ist das Zitat von ihm. Eine Kostprobe an dieser Stelle. Die Flüchtlingsboote aus Nordafrika auf ihrem Weg nach Europa sollten doch einfach im Meer versenkt werden, forderte die British National Party, BNP, als sie 2009 erstmals ins Europäische Parlament eingezogen ist. Bei der Wahl Ende Mai könnten in vielen der 28 EU-Mitgliedstaaten die Rechten noch mehr Stimmen gewinnen, das befürchten Experten. Und warum die Gefahr von rechts wächst und was diese Parteien eigentlich wollen, darüber spreche ich mit dem Politologen Jan Schlemermeier aus Frankfurt. Schönen guten Tag, Herr Schlemermeier.
Guten Tag.
Das, muss man sagen, undurchsichtige Dickicht des rechten Spektrums in Europa wird ja mit ganz unterschiedlichen Begriffen beschrieben. Wir haben es am Anfang in den Namen der Parteien so ein bisschen schon anklingen lassen von populistischen, nationalistischen und rechtsextremen und dann auch wieder Nazi-Parteien ist da immer die Rede. Kann man innerhalb dieses Lagers differenzieren?
Ja, definitiv. Ich glaube, man kann vor allen Dingen zwei große Lager unterscheiden. Nämlich zum einen die, wenn man so möchte, klassisch nationalsozialistischen Parteien, die häufig ja auch von Seiten des Verfassungsschutzes zum Beispiel dann als rechtsextrem klassifiziert werden, die wirklich in der Tradition quasi der historischen Nazis stehen, die so den old-fashioned Rassismus und Antisemitismus vertreten, wo wahrscheinlich die bekanntesten Beispiele dann so Parteien wie Jobbik in Ungarn oder Goldene Morgenröte in Griechenland sind und hier in Deutschland die NPD natürlich. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es dann das, was man vielleicht recht populistisch nennen kann, nämlich so Parteien wie die FPÖ, der Front National oder hier in Deutschland jetzt inzwischen eben auch die AfD, also die Alternative für Deutschland, die sich dadurch auszeichnen, dass sie gewissermaßen eine modernisierte Version des Rechtsradikalismus vertreten. Also dass es da nicht mehr explizit gegen die parlamentarische Demokratie zum Beispiel geht und dass es da zum Beispiel darum geht, gewissermaßen modernisierte Formen von Rassismus und Antisemitismus zu vertreten. Also die Tradition, in die sich dann auch selber stellen, ist eher die neue Rechte als jetzt der historische Nationalsozialismus.
Kann man das denn in allen Fällen immer so klar trennen oder sind da die Grenzen oder vielleicht Übergänge auch fließend oder zumindest manchmal auch ein bisschen schwer auseinanderzudröseln?
Die Übergänge sind da definitiv fließend. Also das sieht man auch schon, wenn man sich das Wahlverhalten anguckt oder auch teilweise die Biografien von Aktivisten aus diesen Parteien. Also da hat man zum Beispiel immer wieder auch ein munteres Wechseln hin und her von klassisch neonazistischen oder faschistischen Parteien dann zum Rechtspopulismus. Also eigentlich in allen Ländern kann man das feststellen. Gleichzeitig ist es aber schon wichtig, das auseinanderzuhalten, weil man sonst einfach das Problem hat, dass man die unterschiedlichen Strategien und auch zum gewissen Grad die unterschiedlichen Inhalte, um die es da geht, nicht richtig analysieren und auch nicht richtig verstehen. Und das heißt natürlich dann auch letztendlich nicht richtig dagegen vorgehen kann.
Bleiben wir doch mal im rechtspopulistischen Lager. Da gibt es ja nun tatsächlich auch Parteien, die eine parlamentarische Demokratie und Wahlen akzeptieren und gutheißen, die das System der Marktwirtschaft anerkennen, aber eben für einen nationalen Kurs werben und beispielsweise in einigen Fällen auch den EU-Austritt fordern. Die Alternative für Deutschland beispielsweise fällt in diese Richtung. Warum sind gerade diese Parteien denn überhaupt so gefährlich?
Vorneweg muss man tatsächlich denen gewissermaßen zugestehen, dass die so ein bisschen gelernt haben aus dem historischen Faschismus und Nationalsozialismus, weil sie zum einen eben, wie Sie ja auch schon gesagt haben, nicht an einem Umsturz des politischen Systems arbeiten, sondern eher innerhalb davon Veränderungen umsetzen wollen und gleichzeitig noch viel deutlicher aus der Mitte der Gesellschaft sich rekrutieren. Also weniger jetzt von Randgruppen, die man dann irgendwie auch direkt erkennt, also irgendwie rechtsradikale Skinheads oder so, sondern wie man das bei der AfD jetzt ja auch oft gehört hat, so ein bisschen eine Honoratioren- und Professorenpartei ist. Die sind aber trotzdem, und ich würde sagen im Moment, zumindest hier in den nordeuropäischen Ländern wahrscheinlich, gefährlich für die Demokratie und wahrscheinlich sogar noch gefährlicher im Endeffekt, als das im Moment zumindest so Parteien wie die NPD sind. schlicht und ergreifend deswegen, weil sie trotzdem, also trotz dieser Modernisierung ihrer Inhalte, das Ziel verfolgen, eine Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von Menschen und autoritäre Politikverstellungen durchzusetzen in der Gesellschaft. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass an diese Stelle des klassischen völkischen Rassismus, also der vor allen Dingen auf Abwertung abzielt, also dass man sagt, die angebliche weiße Rasse ist irgendwie anderen, andersfarbigen Menschen irgendwie überlegen, dass man stattdessen behauptet, na, es geht ja gar nicht um Abwertung, es geht uns ja darum, dass jeder gewissermaßen in seiner Kultur und in seinem Kreis für sich nach seinen Maßstäben leben kann. Das hört sich dann immer irgendwie tolerant und reflektiert an, ist aber letztendlich auch nichts anderes als der Versuch, soziale Unterschiede zu ethnisieren und letztendlich ja auch einzelne Menschen Großgruppen unterzuordnen, also Kulturen oder Nationen. Das ist letztendlich ein Angriff auf einfach auch so basale Ideen wie die Menschenrechte. Wenn man sagt, also es gibt quasi unterschiedliche Rechte und unterschiedliche Artigkeiten von verschiedenen Kulturen. Und ein anderes Beispiel, wo sich das ja noch sehr deutlich zeigt, ist die sogenannte Islamkritik im Moment, also wo gewissermaßen dieselbe Technik angewendet wird, nämlich es werden soziale oder auch politische Unterschiede versucht, mit nicht veränderbaren kulturellen, also angeblich natürlichen Eigenschaften zu erklären. Also dann geht es zum Beispiel ja nicht mehr darum, gegen bestimmte fundamentalistische Bewegungen sich auszusprechen, sondern dann wird alles, was zum Beispiel aus dem Bereich des islamischen Fundamentalismus, was ja eine politische, also explizit politische Bewegung ist, umstandslos dem Islam insgesamt zugeschrieben. Und damit werden natürlich die Unterschiede und Differenzen, die es innerhalb der auch islamischen Religionsauslegung zum Beispiel gibt, vollkommen unter den Tisch fallen gelassen. Ein zweites Problem, was das auch noch zeigt, ist, dass der Umgang gerade auch in den Medien damit immer so ein bisschen schwierig ist, weil es eben nicht so einfach ist, dass man sagen kann, naja, man sieht das ja, das sind die historischen Nazis, das sind irgendwelche Randgruppen, dann kann man irgendwie da noch so Bilder von Springerstiefeln dazuschneiden und dann ist auch allen klar, dass es da irgendwie um sogenannte Extremisten geht, sondern dass es eben tatsächlich sich wirklich aus der Mitte der Gesellschaft speist und man hat ja mit so Fällen wie Thilo Sarrazin gesehen, dass das sogar in Parteien wie in der SPD inzwischen offensichtlich nicht so einfach ist, einen kleinen Trennstrich gegenüber solchen rechtspopulistischen Positionen zu ziehen. Das zeigt aber auch nicht zuletzt, dass diese Extremismustheorie, wie sie von Seiten der Verfassungsschutzbehörden vertreten wird, auch nicht so besonders tauglich ist, um das Anwachsen rechter Parteien in Europa zu verstehen.
Nun, mit Blick auf die Wahlen zum Europaparlament im Mai wird ja nun jetzt gerade wieder verstärkt gewarnt vor dem Erfolg der Rechten. Welche der rechten Strömungen kann denn hier auf Zuwächse hoffen? Sind es dann eher wieder die klassischen Nazi-Parteien oder die moderneren, die gemäßigteren, sage ich jetzt mal, Varianten der Rechtspopulisten?
Ich glaube, auch da muss man wieder differenzieren. Man sieht relativ deutlich, dass in den Staaten, die salopp formuliert noch so ein bisschen mehr zu verlieren haben oder wo die Bevölkerung den Eindruck hat, dass sie mehr zu verlieren hat, also vor allen Dingen die Staaten des europäischen Zentrums, Deutschland, Frankreich und so weiter, dass da eher so eine rechtspopulistische Variante erfolgreich ist. Und das zeigen ja auch die Wahlumfragen im Moment, dass das wahrscheinlich und leider bei den Europawahlen auch so aussehen wird. Bei den Staaten, die am deutlichsten jetzt unter der Euro-Krise beispielsweise gelitten haben, wie Griechenland oder Ungarn, sind es dann doch die klassischen Nazi-Parteien mit einem aggressiven Rassismus, Antisemitismus, die gewinnen. Also insofern gibt es da auch so eine Ungleichzeitigkeit in den Tendenzen.
Die europäische Wirtschafts- und Finanzkrise spielt dann tatsächlich nur in bestimmten Ländern eine Rolle oder ist das etwas, das bei beiden Lagern so ein bisschen mit reinspielt?
Ich glaube, das spielt bei beiden Lagern mit rein, aber auf jeweils unterschiedliche Art und Weise. Also bei den Ländern, die wie Griechenland eben ganz massiv jetzt unter der Krise leiden und wo ja dann die europäische Troika, also die EU-Kommission und der IWF und diese Institutionen da ganz massiv Kürzungen durchgesetzt haben, ist der Zusammenhang relativ deutlich. Also das ist ja auch eine Reaktion auf dieses Gefühl von Alternativlosigkeit ist. In so Ländern wie Deutschland und Frankreich, die ja jetzt einigermaßen gut durch die unmittelbare Wirtschaftskrise gekommen zu sein scheinen, ist der Zusammenhang nicht so deutlich zu sehen auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sieht man aber schon, dass diese Rhetorik von man ist unzufrieden einerseits mit dieser proklamierten Alternativlosigkeit und vor allen Dingen die ganz deutlich in Deutschland die Angst darüber, dass man noch was verlieren könnte. Also was ja im Zusammenhang mit dem Euro immer dann diskutiert wird, dass deutsche Sparer da gewissermaßen durch die Inflation für Griechenland zahlen würden. da sieht man dann, dass es doch vermittelt auch eine Rolle spielt.
Was ich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang, also wenn wir jetzt gerade über so Themen sprechen wie, dass möglicherweise Perspektivlosigkeit da eine Rolle spielt, wenn rechte Parteien so ein bisschen anziehen in ihrer Popularität, dass die Finanzkrise da eine relativ große Rolle spielt und dann sieht man, dass beispielsweise so Länder wie Portugal oder Spanien, wo ja das auch also ziemlich drastische Einschnitte nach sich gezogen hat, trotzdem rechtspopulistische oder rechtsradikale Parteien bisher wenig eine Rolle spielen, also im europäischen Vergleich. Wie kann man sich das denn erklären?
Ja, die Frage ist erstmal, ob dieser Eindruck nicht ein bisschen täuscht. Also auf den ersten Blick stimmt das natürlich, dass man da nicht so offen rechtspopulistische Parteien hat. Gleichzeitig können wir ja in Spanien auch sehen, dass die regierende konservative Partei da ja einen massiven Rechtsruck vollzogen hat, also zum Beispiel gerade das Abtreibungsrecht faktisch abschaffen möchte oder es ganz stark einschränken möchte und auch was Demonstrationsrecht und so weiter angeht, einen sehr autoritären Kurs verfolgt. Also insofern, und das ist ja beim Rechtspopulismus ein ganz wesentliches Kriterium, dass es eben so ein bisschen quer zu so klassischen Einordnungen verläuft, also nicht nur eine Frage der sogenannten extremen Ränder ist, sondern sich auch eben in herrschenden Parteien widerspiegelt. In Bayern bzw. in Deutschland sehen wir das ja auch an der CSU, die immer wieder gerne so ein bisschen damit kokettiert und auch auf das rechtspopulistische Ticket setzt. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es in allen Ländern gleichzeitig und gleich ähnlich vonstatten geht. Gleichzeitig ist aber, glaube ich, schon so als so ein bisschen Generaltendenz kann man, glaube ich, feststellen, dass vielleicht jetzt nicht die Krise, wenn man sie einfach als Euro-Krise versteht, also als Frage der europäischen Staatsfinanzen, sondern wenn man sie etwas weiter fasst als eine latente Krise des Kapitalismus, tatsächlich einen Hintergrund dieses reaktionären Vormarsches, wenn man so möchte, darstellt. Schlicht und ergreifend deswegen, weil diese Idee oder dieses Glücksversprechen, was ja in den 90er Jahren ganz stark war und mit dem Neoliberalismus verbunden war, nämlich dass vielleicht nicht alle Menschen gleich viel haben, aber letztendlich ist doch perspektivisch allen besser gehen wird. Dieses Versprechen ist ja inzwischen vollkommen weg. Also man kann ja inzwischen feststellen, dass es eigentlich nur noch darum geht, wie kann man das bestehende Niveau irgendwie halten und vor allen Dingen, wie kann man verhindern, dass man an andere was abgeben muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der diskursive Rahmen.
Ist es auch denkbar, dass möglicherweise auch eine Angst vor einem Verlust eines Status quo, also da in, es gibt ja auch Länder, wo es noch relativ gut aussieht wirtschaftlich, in Österreich zum Beispiel, wo die FPÖ im vergangenen Jahr trotzdem auf atemberaubende, möchte man fast sagen, 20% kam, die Schweizerische Volkspartei 2011 über 26% hat, also da hat man ja nicht so das Gefühl, dass das auch Länder sind, die immer genannt werden, wenn es um Finanzkrisen geht. Also ist das da eher so eine Angst, dass man Lebensqualität verliert oder woher kommen dort diese hohen Zahlen?
Ich glaube, die beiden Länder Österreich-Schweiz sind ein gutes Beispiel für diese, sagen wir vielleicht, strukturelle Krise des Kapitalismus. Nämlich, dass man schon das Gefühl hat, und das wird ja auch über die Medien nicht ganz so unrecht artikuliert, dass es im Moment sehr unklar ist, wie eine gesellschaftliche Entwicklung aussehen kann, bei der es am Endeffekt allen besser geht. Darauf folgt, gerade in Österreich und in der Schweiz haben wir das ja jetzt gerade mit dem Bürgerentscheid wieder gehabt, vor allen Dingen so eine Festungsmentalität, also dass man sich so ein bisschen einigelt und sagt, also wir wollen verhindern, dass wir was abgeben müssen. Und dann ist die rechte und rechtspopulistische Antwort eben genau zu sagen, das ist kein Problem der gesellschaftlichen Verhältnisse, die man vielleicht auch an bestimmten Punkten grundsätzlich verändern muss, sondern wird gesagt, das ist ein Problem von bestimmten sozialen Gruppen, die entweder schon da sind, also die sogenannten Sozialschmarotzer, oder es ist ein Problem von Flüchtlingen und Migration, die hierher kommen, um uns was wegzunehmen. Also insofern ist es da ganz deutlich eine Politik der Angst, die eine Rolle spielt.
Schauen wir nochmal nach Deutschland. Da bekommt die NPD derzeit also kommt da gerade mal auf knapp über 1%, ist damit eher als marginale Größe zu verstehen. Wenn man jetzt allerdings davon ausgeht, dass die Alternative für Deutschland nach aktuellen Umfragen bei der Europawahl tatsächlich 7% der Stimmen bekommen könnte, was würde sich ändern für Deutschland?
Na, einerseits wäre es natürlich auf eine bestimmte Art und Weise ein historisches Novum, nämlich dass es das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg eine Partei rechts der CDU gibt, die sich dann etablieren würde. Und das hätte erfahrungsgemäß wahrscheinlich schon große Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Diskurs und die gesellschaftliche Stimmung. Weil erfahrungsgemäß ist eigentlich schon immer so, ist, dass die Volksparteien gerade in Deutschland dann immer doch versucht mitzuziehen. Und wir haben das ja in anderen Diskussionen auch schon erlebt. Also das ist dann bei der Asylrechtsdebatte Anfang der 90er Jahre zum Beispiel eine Position, die eigentlich lange, lange Zeit eine Position der radikalen Rechten, also wirklich der NPD war, nämlich eine starke Einschränkung bzw. sogar Abschaffung des Asylrechts letztendlich in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist.
Sollte sich das parlamentarische Kräfteverhältnis jetzt auch in Europa möglicherweise nach rechts verschieben nach der Wahl, inwiefern könnte das auch die sogenannten bürgerlichen Parteien, die Volksparteien beeinflussen?
Man hätte dann eine Situation, dass die gesellschaftliche Debatte sich noch mehr in eine Richtung drehen würde, wo es zwei Seiten gibt eigentlich nur noch. Die eine ist irgendwie international orientiert und proeuropäisch, aber dabei gleichzeitig relativ technokratisch und ausgerichtet auf die bisherigen Rezepte von Sparpolitik, Wettbewerbsfähigkeit. Und als wahrnehmbare Opposition dagegen im schlimmsten Fall dann nur noch so ein großer rechter Block, der als Lösung für die Probleme, die mit dieser europäischen Krisenpolitik verbunden sind, eine Rückorientierung auf den Nationalstaat anzubieten hat. Und das wäre für die gesellschaftliche Diskussion einerseits natürlich ein Problem, andererseits würde das erfahrungsgemäß dazu führen, dass die bürgerlichen Parteien bzw. Volksparteien wahrscheinlich versuchen würden, den rechten oder rechtspopulistischen Rand mehr einzubinden, indem man ihm Zugeständnisse macht. Also die Diskussion diese relativ faktenresistente Diskussion der CSU über angebliche Armutseinwanderung hat das ja schon ganz gut gezeigt. Also dass man zwar einerseits das Problem, um das es da ging, eigentlich gar nicht richtig faktisch feststellen konnte, es gleichzeitig jetzt aber Initiativen der Bundesregierung gibt, um es schwieriger für Menschen aus europäischen Staaten zu machen, hier Grundsicherung zu bekommen. Also insofern hätte das wahrscheinlich schon auf längere Sicht faktische Auswirkungen.
Eine Einschätzung war das von Jan Schlemermeier. Er ist Politologe und ich habe mit ihm gesprochen über die rechten Parteien in Europa. Vielen herzlichen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.